Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf. Ich habe so ein zusätzliches Blatt noch mitgebracht, gell, für die Predigt, falls jemand was mitschreiben möchte. Ich habe einfach, bin so ein bisschen am Ausprobieren immer wieder. PowerPoint ist nicht so mein großer Favorit. Im Moment bin ich auf Zettel umgestiegen. Mutig beten. Ich weiß nicht, was war denn bisher dein mutigstes Gebet? Wenn du so nachdenkst, wenn Sie so nachdenken, was war das mutigste Gebet, was Sie bisher in Ihrem Leben gebetet haben? Ging es da vielleicht um Heilung oder Wunder, so dass ich übers Wasser laufen kann oder dass Gott Berge versetzt? Was war das mutigste Gebet? Kann man überhaupt mutig beten? Wir haben jetzt gerade schon ganz viel gebetet, oder? Und ich habe fast den Eindruck, ich spreche hier zu Leuten, die viel Erfahrung mit Gebet haben. Braucht es überhaupt Mut zum Beten? Im Psalm heißt es ja mal, dass wir einfach vor Gott kommen sollen, unser Herz ausschütten. Ich bin auf das Predigtthema gekommen, weil ich in meiner Gemeinde eine Gottesdienstserie zum Unser Vater gemacht habe unter der Überschrift Beten. Und ich habe mich mit dem Unser Vater ganz neu auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wird hier in der Gemeinde das Unser Vater regelmäßig im Gottesdienst gebetet? So jeden Sonntag? Nett. Betet jemand das regelmäßig zu Hause? Ja? Ja, cool. Ich muss zugeben, ich habe das bisher nicht so gemacht. Weder zu Hause noch in der Gemeinde. Aber ich kenne das aus meiner Kindheit. Und vielleicht bin ich da ein bisschen geschädigt, in Anführungszeichen. So, das Unser Vater, jeden Gottesdienst, jeden Sonntag zu beten. Irgendwann habe ich mir dann überlegt, kann ich das überhaupt beten? Was bete ich denn da überhaupt? Habe dann auch ein bisschen angefangen, für mich innerlich das mitzubeten, bewusster zu beten. Aber es ist ja ein Challenge, wenn man was jeden Sonntag betet. Vielleicht denken manche, das ist ja ein Einsteigergebet. Das braucht überhaupt keinen Mut. Ich glaube, dass das von unser Vater unterschätzt wird. Meine Beschäftigung mit dem Unser Vater in den letzten Monaten hat mich immer wieder herausgefordert und hat mir gezeigt, das ist ein kostbares Gebet. Das ist ja kein Gebet, was wir einfach nachplappern sollen. Es ist auch kein Auswendiglerngebet, sondern ich glaube, es ist ein Modellgebet, wo Jesus seinen Jüngern versucht zu erklären, wie man beten kann. Wo er ihnen helfen möchte, beten zu lernen. In dem Sinn ist es vielleicht schon ein Einsteigergebet, aber wir merken gleich, das ist ein relativ happiges Gebet. Es ist ein Gebet, was vielleicht auch manches in unserem Leben auf den Kopf stellt. Und ich glaube, wer das regelmäßig betet, der wird Veränderungen in seinem Leben erfahren. Ich möchte mit meiner Predigt heute eigentlich euch ermutigen, neu über dieses Gebet nachzudenken. Denn ich glaube, wir sollen das Vaterunser nicht einfach nachbeten wie ein Papagei, sondern von ganzem Herzen sprechen und mit unserem ganzen Einsatz hinter dem stehen, was wir da beten. Und ich glaube, wenn wir es so beten, dann wird es uns und auch unsere Kultur und unsere Familien und unsere Ehen verändern. Das Unser Vater kommt zweimal im Neuen Testament vor, Matthäus 6 und Lukas 11. An beiden Stellen wird deutlich, dass Jesus seinen Jüngern oder den Menschen, die ihm zuhören, helfen möchte. In Lukas 11 sagen die Jünger noch ganz konkret, Herr, lehr uns beten, wie Johannes seine Jünger lehrte. Und in Matthäus 6 merkt man, dass Jesus beobachtet hat, wie die Leute in seinem Umfeld, im Judentum, gebetet haben. Wir merken, dass er sagt, wisst ihr, es gibt so Scheinheilige, die beten gerne öffentlich. In den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Und er sagt, so soll es bei euch nicht sein. Er sagt, ihr könnt sogar in euer Zimmer gehen und euer Vater wird euch vergelten, wird es auch hören. Oder er sagt, es gibt so die Heiden, die Nichtjuden, die machen viele Worte. Die versuchen irgendwie Gott und andere zu beeindrucken durch das, was sie sagen. Und er sagt, so sollt ihr es nicht machen, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Das finde ich noch erstaunlich, oder? Ich habe euch das mal hinkopiert von Johannes Calvin auf den Bogen, leider auf Englisch. Ich habe es nicht auf Deutsch gefunden, aber ich kann euch sagen, ursprünglich ist es auf Latein, das habe ich euch erspart. Und ich glaube ja, Beten hat ganz viel damit zu tun, was wir für ein Bild von uns selbst und auch was wir für ein Bild von Gott haben. Und Calvin hat gesagt, er ist nicht der Einzige, der das gesagt hat, dass es nicht darum geht, im Gebet Gott über etwas zu informieren, die er noch nicht wisse. Oder ihn sozusagen aufzufordern, endlich etwas zu tun oder ihm sozusagen den letzten Kick zu geben, dass er endlich seine Pflicht tut. Sondern es geht im Gebet eigentlich um uns, dass wir ihn suchen, dass wir unseren Glauben praktizieren, dass wir über seine Verheißungen nachdenken, dass wir frei werden von unseren Ängsten, weil wir unser Herz bei ihm ausschütten. In einem Wort sagt Calvin, dass wir erklären, dass von ihm allein wir Hoffnung, dass er allein unsere Hoffnung ist und dass wir für uns und für alle anderen von ihm allein alles erwarten. Mutig beten. Was war bisher dein mutigstes Gebet? Ich glaube, dass unser Vater ist ein Kandidat dafür, zum mutigsten Gebet zu werden. Wie hast du vorhin vorgelesen? Mut ist eine Charaktereigenschaft, die dazu befähigt, sich gegen Widerstand und Gefahren für eine als richtig und notwendig erkannte Sache einzusetzen. Wir werden gleich sehen, inwiefern das unser Vater Mut braucht. Dass unser Vater beginnt, und die Verse habe ich euch auch abgedruckt, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, beginnt mit dieser Anrede. Dabei geht es natürlich nicht einfach darum, dass ich jetzt die richtige Anrede herausfinde, sondern es geht um die Wahrheit über Gott. Es geht nicht darum, dass ich die protokollarischen Richtlinien einhalte, sozusagen die richtige formale Sprache habe, um an Gottes Tür nicht vor verschlossener Pforte zu stehen und aufzustoßen, sondern es geht darum, dass ich etwas lerne über Gott. Deswegen erklärt Jesus, wie wir dieses Gebet anfangen sollen. Und er sagt, wir sollen beten, unser Vater. Und aus dem Vater sein Gottes leitet sich ab, wer er für uns ist und wer wir sind. Ich habe hier diesen zweiten Punkt formuliert. Wie viel Mut braucht das Gebet zu einem himmlischen Vater? Himmlisch in Anführungszeichen, weil es kann ja doppeldeutig sein, oder? Der Vater im Himmel oder ein Vater, der himmlische Eigenschaften hat, der sich himmlisch verhält. Wir denken vielleicht im ersten Moment, es braucht wenig Mut, so zu beten. Aber ich glaube, den Gott Vater zu nennen, das braucht Mut. Denn wenn ich zu Gott sage, du bist mein Vater, dann sage ich etwas über ihn und über mich. Wenn meine Kinder, ich habe drei derer, eins ist heute Morgen dabei, wenn meine Kinder mich rufen, dann wollen sie meistens was von mir. Meine Kinder sind abhängig von mir. Meine Kinder sind bedürftig. Heute Nacht, oder, stand die Tochter auf einmal da, sagt da, der Kleine, der hustet so schlimm, dann musste ich zu dem liegen. Oder wenn bei meinem älteren Sohn die Fahrradbremse nicht funktioniert, dann kommt er zu mir und sagt, Papa. Wer zu Gott Vater sagt, der sagt, ich brauche dich. Ich bin auf dich angewiesen. Mit dem Vater lebt man im Normalfall unter einem Dach. Ich weiß, nicht jeder hat einen guten Vater erlebt. Nicht jeder von uns hat vielleicht in seinem irdischen Leben einen guten Vater erlebt. Aber David schreibt mal in Psalm 27, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Psalm 27, Vers 10. Gott möchte auch für diejenigen unter uns ein guter Vater sein, die keinen guten Vater erlebt haben, die vielleicht zu ihrem irdischen Vater ein gebrochenes Verhältnis haben. Es gibt ja Väter, die gehen morgens um 5 aus dem Haus und kommen abends um 20 Uhr nach Hause. Und am Sonntag wollen sie ihre Ruhe. Oder es gibt Väter, die missbrauchen ihre Kinder. Oder es gibt Väter, die treiben ihre Kinder rein in diesen Leistungsdruck, in dem sie selber ständig leben. Vater sein ist ja gar nicht so einfach. Seit ich Vater bin, überlege ich mir immer mal wieder, welches Vaterbild haben meine Kinder eigentlich von mir und welches Vaterbild bekommen sie da von Gott? Das ist gar keine so einfache Frage, finde ich. Aber wenn wir anfangen zu beten, Vater im Himmel, dann sagt das was über uns und über Gott. Wer es wagt, zu Gott Vater zu sagen, der wird selbst als Erwachsener wieder zum Kind. Streckt seine Hand aus und ist bedürftig. Wir bedürftig, wir Schweizer, die wir doch alles haben, alle Versicherungen, allen Reichtum, alle Krankenhäuser und alles Mögliche. Wir gehören ja zu den Reichen auf der Welt. Egal wie viel Geld sie auf dem Konto haben, uns geht's gut. Wir sind diejenigen in der Bibel, wo Jesus sagt, habt Acht, gell? Euer Reichtum kann euch im Weg stehen. Aber wir sind bedürftig. Wir stellen uns hin und sagen, Vater, zu dem lebendigen Gott. Wer es wagt, Vater zu sagen, der entdeckt auch ganz neue Seiten an Gott. Dass Gott nicht auf Distanz bleibt. Ich habe es vorhin gesagt, mit dem Vater lebt man eigentlich unter einem Dach. Mit dem Vater bespricht man Dinge, die man nicht mit jedem bespricht. Und man merkt, dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist. Kein Buchhaltergott, nichts gegen Buchhalter, der ein kleines rotes Büchchen führt mit all meinen Missetaten, sondern einer, der seine Hand nach mir ausstreckt, der sich Zeit für mich nimmt, der mir Kraft geben möchte, dem ich viel verdanke im Leben. Vater, er ist mein Schöpfer, er ist mein Ernährer. Und ich glaube, dieses Gebet, ernsthaft zu beten, unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel, das braucht Mut. Denn das heißt, ich setze mich in Beziehung zum lebendigen Gott und es wird mein Leben nicht unverändert lassen. Und dann geht es ja eigentlich ganz interessant weiter. Ich weiß nicht, haben Sie sich selbst mal beim Beten zugehört? Also ganz ehrlich, ich mache das ganz oft, was im Psalm 62 steht, dass man vor Gott sein Herz ausschütten soll. Oder dann erzähle ich Gott, was mich bedrückt und was mir auf dem Herzen liegt und wo ich Probleme habe. Sagt Jesus ja dann auch später, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber zwischen diesem Brot kommt ja noch was anderes. Ich habe früher immer gedacht, den Teil, den muss man schnell überspringen oder schnell durchkommen. Mit dem konnte ich am allerwenigsten anfangen. Aber ich glaube, der ist eine unglaubliche Provokation für uns. Vielleicht denken wir, ja, im Gebet, da geht es doch um mich. Aber jetzt sagt Jesus, wenn du beten lernen willst, dann musst du nicht nur die Perspektive auf den Vater richten, sondern jetzt sollst du auch noch anfangen, für die Anliegen des Vaters zu beten. Es heißt ja hier in Matthäus 6, Vers 9 bis 10, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Ja, ich dachte, es geht um mich im Gebet. Jetzt soll ich auch noch anfangen, für Gottes Anliegen zu bitten? Das ist doch sein Problem. Das ist doch sein Name, das ist doch sein Reich, das ist doch sein Wille. Er hat doch auch viel mehr Kraft als wir. Könnte man doch meinen, oder? Soll er sich doch um seinen Kram kümmern und mir meinen Kram geben? Aber eigentlich geht es jetzt um meine Probleme im Gebet und nicht um dich. Gott mischt sich in deine Gebetsanliegenliste rein. Gott mischt sich, Jesus mischt sich hier in deine Gebetszeit ein. Sagt, hör mal auf, immer bei dir zu sein. Nimm mal das auf dein Herz, was deinem Vater auf dem Herzen liegt. Und fang an zu beten, dein, 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 statt immer nur mein, mein, mein. Was meint ihr, wenn ihr eure Gebete analysiert? Wie viel Anteil ist dein, dein, dein und wie viel Anteil ist mein, mein, mein? Wenn wir ehrlich sind, dann hat das mein, mein, mein doch wahrscheinlich viel mehr Platz. Aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr beten wollt, wenn ihr beten lernen wollt, dann müsst ihr anfangen, Gottes Anliegen auf eure Prioritätenliste zu setzen. Dann sollt ihr anfangen, dafür zu beten, dass Gottes Wille in dieser Welt geschieht, dass seine Herrschaft wächst, dass sein Name groß wird. Dein, dein, dein. Dein Name werde geheiligt. Gottes Name zielt auf sein Wesen und auf seinen Charakter. Wir haben gerade eben schon gemerkt, Gott ist keine unpersönliche Macht. Ich war auf Gebetstreffen, in meiner Kindheit vor allem, in meiner Jugend vor allem, da hieß es immer, guter Gott, guter Gott, guter Gott. Kann man so beten. Aber Jesus lehrt doch zu meinem Gott Vater. Er sagt mir sogar, dass er mein liebender Vater ist. Das ist was ganz anderes wie dieser guter Gott. Das ist wie so eine technische Anrede. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen dafür beten, dass der Name des Vaters geheiligt wird. Dass dieser Name etwas Besonderes ist. Dass dieser Name etwas Spezielles ist. Dass dieser Name etwas Kostbares ist. Dass dieser Name nicht was Lächerliches ist, sondern dass, wenn die Menschen diesen Namen hören, dass sie dann Achtung davor haben. Dass dieser Name ihnen zeigt, da ist ein persönliches Gegenüber. Dass sein Name geheiligt wird, das heißt, dass ich mich danach sehne, dass er die Nummer eins auf der Welt wird. Dass mehr Menschen diesen Namen ehrfürchtig, fröhlich und liebevoll in den Mund nehmen. Und es ist klar, oder, wenn ich anfange, für dieses Anliegen Gottes zu beten, dann kann ich ja nicht einfach so leben, als wäre mir das egal, was mein Nachbar über diesen Namen denkt. Dann kann ich nicht einfach so leben, als wäre mir das egal, was andere auch über mich denken, der ich ja den Namen von Jesus Christus trage und mich Christ nenne. Der ich sage, der himmlische Vater ist mein Vater. Wenn ich anfange dafür zu beten, dass sein Name geheiligt wird, dann stellt sich für mich ja auch die Frage, was kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, wir werden ja gleich noch miteinander einige Lieder singen und Gott anbeten. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir Anbetungslieder in unserer Gemeinde singen? Was steht denn da im Zentrum, wenn wir Lieder zur Ehre Gottes singen? Traurigerweise habe ich das erlebt in meiner Zeit als Kind und als Pastor, dass das am schärfsten diskutierte Thema war, welchen Musikstil, moderne oder alte Lieder, man im Gottesdienst und in der Gemeinde singen konnte. Geht es darum? Geht es darum, dass unsere Lieder uns gefallen? Jede Musik hat irgendeine Wirkung auf uns. Nicht nur die moderne Worship-Musik. Wenn man in der großen Kirche sitzt, da spielt eine Orgel, ein Choral, großer Gott, wir loben dich. Das ergreift einen genauso wie diese Lieder. Da geht niemand kalt aus der Kirche heraus. Und wenn jemand in Zürich in der Oper oder in der Tonhalle sitzt, Tonhalle heißt es, da geht niemand nach Hause und sagt, jo, war nett. Sondern es hat was bewegt in uns. Musik verändert uns. Aber warum machen wir Musik? Damit es uns gefällt? Ich glaube, es darf uns auch gefallen. Aber im Zentrum steht ja Gott. Wenn wir Anbetung und Lobpreis machen, dann geht es doch um den, der auf dem Thron sitzt. Ich habe mit meinen Senioren in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder die Offenbarung gelesen. Und mich hat das neu gepackt, Offenbarung 4 und 5. Wer das gerne mal nachlesen möchte. Welche zentrale Bedeutung Lobpreis und Anbetung in der Ewigkeit haben werden. Jedes Mal, wenn irgendwas Entscheidendes geschieht im Himmel, wird da ein Lobpreis angestimmt. Ob da jetzt immer Musik dazu gelaufen ist, lasse ich dahingestellt sein. Aber es ist entscheidend, dass wir Gott ins Zentrum stellen, dass wir seinen Namen ehren. Und Jesus sagt, das soll unser Gebetsanliegen sein, dass sein Name geehrt wird. Und das ist ja nicht nur ein privates Gebet, das ist ein Gemeindegebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll groß sein. Soll fantastisch sein. Die Leute sollen verstehen, warum wir dich lieben. Was so genial an dir ist. Und dann geht es weiter. Jesus sagt, das Nächste, wofür ihr beten sollt, ist dein Reich komme. Das Unser Vater ist ganz fantastisch, wenn man nämlich mal überlegt, was von den Themen im Unser Vater kommt im Leben von Jesus vor, dann merkt man, das sind eigentlich die Lebensthemen von Jesus. Im Unser Vater kommen wirklich die Lebensthemen von Jesus vor. Jesus erklärt uns, wer der Vater ist. Jesus ehrt seinen Vater. Und wenn wir mal lesen, wie die Botschaft von Jesus zusammengefasst wird, dann ist ein ganz zentraler Kernpunkt seiner Botschaft, ist, dass Gottes Reich, Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Dass Menschen in den Einflussbereich Gottes kommen, mit allem, was sie sind und haben, dass sie aufhören, autonom zu leben, dass jeder sich selber sagt, wo es lang geht, sondern dass sie sich einfügen in die Realität, dass da ein Schöpfer ist, ein Vater, zum Kind Gottes werden und bereit werden, in Abhängigkeit von ihm zu leben, unter seiner Herrschaft, mit seiner Macht zu rechnen, sich nach seinem Willen zu kümmern. Dein Reich komme. Jesus sagt, es ist unser Auftrag, dafür zu beten. Und wiederum, wer dafür anfängt zu beten, dessen Leben wird sich verändern. Wenn wir ernsthaft dafür beten, dass Gottes Reich auf dieser Welt Wirklichkeit wird, müssen wir uns doch fragen, was machen wir mit unserem Leben? Was tragen wir dazu bei, dass Gottes Herrschaft in unserer Familie Raum gewinnt? Dass unsere Gottes Herrschaft in unserer Gesellschaft Realität wird? Dass Menschen Gott kennenlernen? Dass Menschen Gott lieben lernen? Dass Menschen Gott ehren lernen? Dein Reich komme. Es heißt sogar in Apostelgeschichte 1, Vers 3, während 40 Tagen erschien Jesus ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über, wir würden jetzt vielleicht sagen, ja, über Gemeindegründung oder über theologische Fragen. Ja, das stimmt schon. Aber Lukas schreibt, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das ist ein Kernanliegen von Jesus. Ich kann jetzt hier nicht alles ausbreiten, aber es geht darum, dass Gott Herrscher wird. Dass Gott nicht einfach nur Sponsor oder Zuschauer oder Dienstleister ist, sondern dass er mein Herr wird. Dass ich mich in seinen Machtbereich begebe und in seinen Dienst stelle. Und deswegen auch noch das Dritte. Und deswegen auch die Frage, die fünfte Frage, die ich euch gestellt habe auf dem Zettel, wo wird Gottes Herrschaft in meinem Leben sichtbar? Oder? Das ist die konsequente Frage. Wenn ich dafür bete, dass Gottes Herrschaft Raum gewinnt, dann ist auch die Frage, wo wird Gottes Herrschaft in meinem Leben sichtbar? Und das Letzte, es geht um Gottes Willen. Jesus sagt, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. So sollen wir beten. Vater, dein Wille geschehe. Ich glaube, Jesus ist da ja uns das beste Beispiel. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane damit ringt, ob er wirklich diesen Weg gehen muss. Ob er wirklich ans Kreuz gehen muss. Ob das wirklich der Weg ist, den sein Vater möchte. Und er sagt, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sind wir da bereit, das von ganzem Herzen zu beten? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Sind wir bereit, unsere Träume und Visionen der Realität von Gottes Macht und Willen und Kraft zu stellen und zu sagen, ich bin bereit, meine Karriereziele zu überprüfen, ob du das überhaupt willst? Ich bin bereit, meinen Umgang mit Geld zu überprüfen, und zu checken, ob das, wofür ich mein Geld ausgebe, ob das überhaupt deinem Willen entspricht. Ich bin bereit zu überprüfen, ob das, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ob das deinem Willen entspricht. Ich bin bereit, meinen Terminkalender zu prüfen, ob das deinem Willen entspricht. Ich bin bereit, meine Prioritäten nach dem zu sortieren, was deine Prioritäten sind. Ich will es als eine meiner Prioritäten festlegen, dass dein Wille geschieht. Das sagt Jesus in diesem Gebet. Das ist unsere Aufgabe. Vielleicht versteht ihr ein bisschen mehr, was ich damit meine, wenn ich sage, wer das Unser Vater betet, der betet kein 0815-Gebet. Der betet kein Einsteigergebet, was man am Anfang des christlichen Lebens auswendig lernt und dann auf die Seite legt, sondern der lernt etwas davon, was Nachfolge heißt, was Jüngerschaft heißt. Wer das Unser Vater anfängt zu beten, der wird merken, dass sich etwas verändert. Dass der Vater ins Zentrum rückt. Dass sein Wille, sein Name, sein Reich eine Priorität bekommen, die ihm zusteht. Das Gebet geht noch weiter. Ich weiß. Und ich sage nicht, dass wir unser Herz nicht bei Gott ausschütten dürfen und dass wir nicht sagen dürfen, was uns auf dem Herzen liegt. Ich sage nicht, dass es falsch ist, meine Anliegen vor Gott auszubringen. Aber die Frage, die uns das unser Vater stellt, ist, bin ich bereit, mich mit meinem ganzen Sein in den Dienst Gottes zu stellen? Bin ich bereit, in meiner Zeit, in der ich bete, mir erstmal klar zu machen, mit wem ich da überhaupt rede? Bin ich bereit, Gott anzubeten, nicht nur mit meinen Lippen, sondern auch mit meinen Taten? Bin ich bereit, auch unter der Woche dieses Gebet zu sprechen und nicht nur am Sonntagmorgen, wenn ich schon die Entscheidung gefasst habe, schon im Gottesdienst zu sein? Ich weiß nicht, wie oft man dieses Gebet beten sollte. Hat Jesus nichts dazu gesagt. Er sagt schon, unser tägliches Brot gib uns heute, oder? Also, er meint wahrscheinlich schon, dass man das täglich beten kann. Aber ich glaube nicht, dass es eine Vorschrift ist. Aber ich möchte Sie und uns alle ermutigen, dieses Gebet nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es beim Beten nicht nur darum geht, dass ich mich erleichtere, sondern darum geht, dass ich eine neue Perspektive für Gott bekomme, für sein Anliegen und dass das dann auch unser Leben verändert. Ich möchte uns ermutigen, vielleicht auch herausfordern und uns das zuzumuten, jetzt dann gemeinsam gleich das Vaterunser zu beten. Dass wir miteinander dieses Gebet sprechen, nicht weil wir es irgendwann mal auswendig gelernt haben, sondern weil es uns ein Anliegen ist, vor ihn zu kommen und seine Sache zu unserer Sache zu machen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns diesen neuen Tag geschenkt hast. Und es ist eine Gelegenheit, neu darüber zu staunen, wer du bist und was du für uns getan hast. Es ist eine Gelegenheit, neue Worte für das zu finden, was kostbar ist in unserem Leben. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du so konkret uns hilfst, beten zu lernen. Und ich danke dir dafür, dass Beten nicht langweilig ist, sondern dass es uns auch herausfordert. Ich danke dir dafür, dass du unser Leben kennst, dass du schon unsere Sorgen kennst, bevor wir anfangen zu beten. Danke, Herr Jesus, hast du uns die Augen dafür geöffnet, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der bereit ist, uns zuzuhören und uns zu geben, was wir fürs Leben brauchen. Danke, Herr Jesus, hast du uns die Augen dafür geöffnet, dass es mehr gibt als unseren Terminkalender und unsere Agenda und unsere Ziele und unsere Probleme, sondern dass du mit dieser Welt auch etwas vorhast. Danke, Herr Jesus, hast du uns die Augen geöffnet dafür, dass wir nicht nur Zuschauer sind, sondern deine Mitarbeiter. Dass du uns mit hineinnimmst in das, was du mit dieser Erde vorhast. Und deswegen möchte ich beten, dass du uns erhörst, wenn wir gemeinsam beten, so wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.